Du Martin, ich muss das jetzt leider mal so deutlich sagen. Wie doof ist denn bitte dieser Pharao? Ich meine, es ist doch klar, dass jetzt die nächste Plage kommt.
Ja, aber kennst du das nicht selbst? Da stehst du vor jemandem und redest und redest und redest und der will dich einfach nicht verstehen.
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmayr und Susan Kropf. Heute zu Gast Martin Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmayr und ich freue mich, denn heute haben wir mal wieder einen Gast bei uns im Tonstudio, nämlich Martin Hofmann, Pastor in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo Martin, schön, dass du bei uns bist.
Danke Susanne, schön, dass ich mal wieder bei euch sein kann. Das letzte Mal ist ja schon eine ganze Weile her, ich glaube so ziemlich ein Jahr, oder?
Ach weißt du. So ein Jahr geht ja irgendwie schnell vorbei.
Stimmt. Und in unserer heutigen Folge wird's ganz schön dramatisch, oder?
Ja, schon. Aber die Bibel hat da ja auch eine Menge Stoff zu bieten.
Absolut.
Kannst du losgehen?
Unbedingt.
Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen oder überhaupt rund ums Thema Bibel oder zum Kinderbibel-Podcast, schreibt uns eine E-Mail. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de.
Wir sind im zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus, unterwegs. Dort werden wir hier im Podcast noch eine ganze Weile bleiben. Gemeinsam blicken wir auf die Geschichte des Volkes Israel. Ein Volk, das Gott eng begleiten möchte und so zahlreich werden soll wie Staubkörner im Sand und Sterne im Himmel.
Wir bewegen uns hier immer noch in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden, und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
Das Volk Israel lebt seit mehr als 400 Jahren in Ägypten, wird jedoch von den Ägyptern ausgebeutet und unterdrückt. Trotzdem ist es groß und zahlreich geworden. Der ägyptische Pharao fürchtet sich vor dem wachsenden Sklavenvolk. Gott beruft Mose zu einem Propheten und gibt ihm einen wichtigen Auftrag: Befreie mein Volk. Mose soll das Volk Israel ins verheißene Land führen. Mose nimmt Gottes Auftrag an. In Ägypten trifft er auf das gequälte Volk Israel. Seine hebräischen Schwestern und Brüder werden noch immer vom ägyptischen Herrscher unterdrückt und ausgebeutet.
Mose und sein Bruder Aaron gehen dreimal zum ägyptischen Pharao und sie erbitten eine Arbeitspause für das Volk Israel. Doch der Pharao bleibt unerbittlich. Im Gegenteil, er bürdet den erschöpften Israeliten sogar noch mehr Arbeit auf. Viel Arbeit soll den Freiheitsdrang der hebräischen Sklaven im Keim ersticken. Gott kündigt Zeichen und Wunder an. Es beginnt ein Kampf der Giganten.
Und damit eine schwere, dunkle Zeit für das ägyptische Volk. Gott schickt die erste große Plage. Die Verwandlung aller ägyptischen Gewässer in Blut. Der Nil, einst die Lebensader Ägyptens, ist vergiftet. Ganze 7 Tage lang gibt es kein Wasser im ganzen Land. Diese erste biblische Plage erinnert an eine Umweltkatastrophe. Alle Einwohner des Landes leiden Durst.
Doch der Pharao zeigt sich unbeeindruckt. Daher schickt Gott eine zweite große Plage: Frösche. Sie bedecken ganz Ägyptenland. Der Pharao lenkt nun ein und spricht mit Mose: Mach, dass die Frösche verschwinden. Ich werde das Volk Israel ziehen lassen. Daraufhin endet diese zweite Plage. Die Frösche sterben, aber es muss bestialisch gestunken haben.
Nach der ersten Plage stank nur der Nil. Nach der zweiten Plage stinkt das ganze Land.
Susanne, Gott hat bisher zwei Plagen geschickt. Die waren schon recht bedrohlich.
Ja, volle. Klingt fürchterlich. Von den ersten beiden Plagen haben wir ausführlicher in unserer Folge 33 berichtet.
Eigentlich hat der Pharao nach der Froschplage zugesagt, das Volk Israel nun ziehen zu lassen, damit sie in die Wüste gehen können, um Gott zu opfern.
Du, ich mag ja das Wörtchen eigentlich nicht so gern.
Nee, warum denn nicht?
Also das Wort eigentlich kann ich streng genommen aus dem Wortschatz streichen, weil es nichts aussagt, beziehungsweise etwas Gegenteiliges. Also wenn ich sage, eigentlich muss ich jetzt Englischvokabeln lernen, gehe aber lieber eine Runde Fußball spielen, dann mache ich doch was ganz anderes, als ich zugesagt habe. Und das ist so wenig verlässlich. Menschen, die das Wort eigentlich benutzen, möchte ich am liebsten jedes Mal fragen, na was denn nun? Ja oder nein?
Du bist aber streng.
Das kann sein. Aber jetzt schau doch mal auf den Pharao in unserer Bibelgeschichte. Eigentlich hat er zugesagt, das Volk Israel ziehen zu lassen, als die Froschplage endet. Und jetzt, Überraschung, macht es nämlich doch nicht. Und so viel zum Wörtchen eigentlich.
Die Bedrängnis durch die Frösche ist zu Ende. Die Erleichterung von dem beklemmenden Druck lässt den Pharao aufatmen. Kaum kommt er wieder zur Luft, zieht er seine Zusage stillschweigend zurück, das Volk Israel ziehen zu lassen. Das Herz des Pharao verhärtet. In der Bibel steht, er hörte nicht auf Mose und Aaron.
Die Frösche sind weg. Der Pharao überlegt es sich anders. Gott schickt nun erneut eine Plage. Es ist die dritte. Lass uns mal in die Lutherbibel reinhören, was nun geschieht.
Die dritte Plage, Stechmücken. Und der Herr sprach zu Mose: Sage Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage in den Staub der Erde, dass er zu Stechmücken werde in ganz Ägyptenland. Sie taten so, und Aaron reckte seine Hand aus mit seinem Stabe und schlug in den Staub auf der Erde. Und es kamen Mücken und setzten sich an die Menschen und an das Vieh. Aller Staub der Erde ward zu Mücken in ganz Ägyptenland. Die Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten, um Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Und die Mücken waren sowohl an dem Menschen als am Vieh. Da sprachen die Zauberer zum Pharao: Das ist Gottes Finger.
Aller Staub des Landes wird zu Stechmücken.
Die Begriffe Staub oder Staubkörner werden im Alten Testament häufig als Bild für etwas Unzählbares gebraucht.
Puh, jedes Staubkorn eine Mücke, das müssen echt viele sein. Eine Menge, die man mit Worten kaum beschreiben kann. Sie befallen Mensch und Tier. Niemand kann sich vor ihnen schützen. Keiner bleibt verschont.
Dieses Mal gab es auch keine Vorwarnung von Mose und Aaron. Vielleicht, weil der Pharao sein Wort nicht gehalten hat. So mir nichts, dir nichts. Still und heimlich.
Eine Mückenplage ist für die Ägypter nichts Neues. In Ägypten wimmelt es bis heute von Stechmücken, die sehr lästig werden können. Sie sind ganz klein und krabbeln überall rein. In die Ohren, in die Augen, überall hin. Aber die Entstehung aus dem Staub, diese überwältigende Menge, die über alles, was sich in Ägypten bewegt, herfällt, das ist einmalig. Man könnte ja fast sagen, Es war eine besondere Katastrophe.
Die ägyptischen Zauberer sagen, das ist Gottes Finger. Die Wendung Finger Gottes geht auf eine alte ägyptische Sage zurück und sie bedeutet so viel wie, das ist ein Vorzeichen für unheilvolle Begebenheiten. Die Ursachen sind nicht bekannt und man kann denen deshalb auch nicht vorbeugen. Die Zauberer des Pharao kapitulieren. Sie geben auf. Sie erkennen, dass hinter Mose und Aaron ein Stärkerer steht.
Und vielleicht wollen sie ja auch geradezu sagen, Aarons Stab ist Gottes Finger. Aber das macht auf den Pharao keinen Eindruck. Sein Herz verstockt und er hört nicht auf Mose und Aaron. Also schickt Gott die vierte Plage. Die Bibel erzählt uns davon.
Die vierte Plage, Ungeziefer. Und der Herr sprach zu Mose:
Mach dich morgen früh auf und tritt vor den Pharao, wenn er hinaus ans Wasser geht, und sage zu ihm: So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Wenn nicht, siehe, so will ich Ungeziefer kommen lassen. Über dich, deine Großen, dein Volk und dein Haus, dass die Häuser der Ägypter und das Land, auf dem sie wohnen, voller Ungeziefer werden sollen. An dem Lande Goschen aber, wo sich mein Volk aufhält, will ich an dem Tage etwas Besonderes tun, dass dort kein Ungeziefer sei, damit du inne wirst, dass ich der Herr bin inmitten dieses Landes. Und ich will einen Unterschied machen zwischen meinem und deinem Volk. Morgen schon soll das Zeichen geschehen.
Und der Herr tat so, und es kam viel Ungeziefer in das Haus des Pharao, in die Häuser seiner Großen und über ganz Ägyptenland. Und das Land wurde verheert von dem Ungeziefer.
Ungeziefer. Überall. Im ganzen Land. Du weißt da, wo jetzt alles rumkrabbelt?
Was auch immer da jetzt krabbelt, Susanne, mit dieser Plage erscheint was Neues. Gott gibt dem Pharao zu verstehen, dass Gott die Macht hat, das eigene Volk Israel mitten in Ägypten vor dem zu bewahren, was über das ganze übrige Land hineinbricht.
Stimmt, das war vorher nicht so. Hier bei der vierten Plage bewegt sich das Ungeziefer innerhalb einer von Gott gesteckten Grenze. An dieser Stelle in unserer Bibelgeschichte trifft nun für den Pharao unübersehbar ein, was Gott schon angekündigt hat. Er wird die Ägypter plagen. Aber das Volk Israel im Lande Goschen wird verschont.
Das wird auch so bleiben. Ein paar Plagen stehen uns ja noch bevor.
Na, pss, 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 pss. Doch noch nicht jetzt schon verraten.
Na gut, aber nur so viel. Der Pharao meint, er könne einen Unterschied zwischen seinem Volk und dem Volk der Hebräer machen. Und wer macht jetzt die Unterschiede?
Na Gott! Ach, das ist ja ein Ding. So habe ich das noch nie betrachtet.
Genau hier an dieser Plage soll der Pharao erkennen, dass Gott da ist. Gott ist mitten im Lande. Mitten in Ägypten. Gott ist Urheber der Plagen und nur Gott kann sie auch wieder beenden.
Das Ungeziefer ist überall. In den Häusern wimmelt es. Auch die Menschen werden vom Ungeziefer befallen. Wir haben gerade gehört, und das Land wurde verheert von dem Ungeziefer. Auch der Anbau, die Landwirtschaft, wird vom Ungeziefer befallen. Dem Pharao wird es nun allmählich zu bunt. Er lässt Mose und Aaron rufen und spricht mit ihnen. Also hört mal, Leute, so geht's nicht weiter. Könnt ihr nicht einfach hier in Ägypten eurem Gott opfern? Aber Mose sagt, nee, das geht doch nicht. Das, was wir opfern wollen, ist den Ägyptern ein Greuel. Tieropfer waren den Ägyptern zwar nicht ganz unbekannt, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so üblich waren. In der Regel wurden in Ägypten aber Früchte als Opfer dargebracht und manchmal Geflügel oder Fleischstücken.
Das Volk Israel jedoch opferte ganze Tiere, die die Ägypter hegten, pflegten und teilweise göttlich verehrten, zum Beispiel Widder oder Stiere.
Und Mose und Aaron, so zum Pharao, also wenn wir Tiere opfern, werden uns deine Leute am Ende noch steinigen. Wir wollen in die Wüste ziehen, 3 Tagesreisen weit und dort opfern. Diese Argumentation muss dem Pharao einleuchten.
Trotzdem stellt der Pharao eine zweite Bedingung. Wenn ihr schon in die Wüste wollt, dann bitte innerhalb der Grenzen Ägyptens. Damit will er demonstrieren, dass er, der Pharao, noch immer die Regeln bestimmt, wie es zu laufen hat. Er lenkt ein, okay, ihr dürft gehen und euren Gott in der Wüste opfern, nur zieht nicht zu weit und bittet für mich. Bei aller Verhärtung, Susanne, hier zeigt sich der Pharao ein bisschen weich.
Bisschen schon.
Vielleicht gar keine üble Idee, wenn die kleinen Israeliten für mich allmächtigen Pharao zu ihrem Gott beten. Vielleicht ahnt er langsam doch, gegen wen er da kämpft.
Stimmt. Und Mose antwortet, okay, sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich mit Gott sprechen. Und die Ungezieferplage ist Geschichte. Gleich morgen. Aber wehe, du machst wieder einen Rückzieher wie beim letzten Mal. Er warnt den Pharao, erneut Wortbruch zu begehen. Offensichtlich traut Mose den Worten des Pharao nicht mehr so recht über den Weg. Mose verlässt nun den Pharao und spricht mit Gott. In der Bibel steht, und der Herr tat, wie Mose gesagt hatte, und schaffte das Ungeziefer weg vom Pharao, von seinen Großen und von seinem Volk, sodass auch nicht eines übrig blieb. Mose hält sich an die Abmachung.
Aber der Pharao nicht.
Du, man mag es fast nicht glauben. Aber er macht wieder einen Rückzieher und lässt das Volk Israel nicht ziehen. Du, Martin, ich muss das jetzt leider mal so deutlich sagen. Wie doof ist denn bitte dieser Pharao? Ich meine, es ist doch klar, dass jetzt die nächste Plage kommt.
Ja, aber kennst du es nicht selbst? Da stehst du vor jemanden und redest und redest und redest und der will dich einfach nicht verstehen. Nun folgt die 5. Plage.
Lasst uns mal in die Bibel reinhören, was nun passiert.
Die 5. Plage, Viehpest. Da sprach der Herr zu Mose,
geh hinein zum Pharao und sage zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen. Wenn du dich weigerst und sie weiter aufhältst, siehe, so wird die Hand des Herrn kommen über dein Vieh auf dem Felde, über die Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe. Eine sehr schwere Pest. Aber der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und Ägyptens, dass nichts sterbe von allem, was die Israeliten haben.
Und der Herr bestimmte eine Zeit und sprach,
morgen wird der Herr solches an dem Lande tun.
Und der Herr tat es am anderen Morgen. Da starb alles Vieh der Ägypter. Aber von dem Vieh der Israeliten starb nicht eins.
Mose droht hier mit einer Tierseuche und sie tritt ein. Die Tiere der Ägypter sterben an einer unheimlichen Krankheit.
Es ist ein Schlag gegen das Eigentum der Ägypter. Pferde stehen für die Ägypter für militärische Macht. Esel sind Lasttiere. Kamele ermöglichen den Handel mit anderen Ländern. Rinder und Schafe stehen für Arbeit, Nahrung und Kleidung. Gott greift nach dem Eigentum der Ägypter. Ihre eigenen Gottheiten können sie davor nicht schützen.
Na, aber damit werden die Ägypter ja ihrer Lebensgrundlage beraubt.
Genau. Und mit dem Viehsterben passiert ja noch was anderes, Susanne. Die Plagen sind nicht mehr einfach nur lästig, wie Frösche oder Mücken. Diese Plage wird zur Lebensbedrohung und wieder wird das Volk Israel in der Bibel ausdrücklich von der Plage verschont.
Der Pharao lässt noch einmal überprüfen, ob die Tiere der Israeliten wirklich überlebt haben. Und tatsächlich, nicht eines war gestorben. viele Tiere der Ägypter haben diese Seuche nicht überlebt. Doch der ägyptische Herrscher wird auch durch diesen Schlag gegen sein Land und sein Volk nicht erschüttert. Der Pharao lässt das Volk Israel nicht ziehen. Sein Herz wurde verstockt. Es kommt, wie es kommen muss. Die sechste Plage.
Die sechste Plage, Blattern. Da sprach der Herr zu Mose und Aaron:
Füllt eure Hände mit Ruß aus dem Ofen, und Mose werfe ihn vor dem Pharao gen Himmel, dass er über ganz Ägypten an Staube und böse Blattern aufbrechen, an den Menschen und am Vieh in ganz Ägyptenland.
Und sie nahmen Ruß aus dem Ofen und traten vor den Pharao. Und Mose warf den Ruß gen Himmel. Da brachen auf böse Blattern an den Menschen und am Vieh. Auch die Zauberer konnten nicht vor Mose treten wegen der bösen Blattern, denn es waren an den Zauberern ebenso böse Blattern wie an allen Ägyptern.
Mose und Aaron sollen Staub aus dem Ofen in die Luft werfen. Der in die Luft geworfene Staub wirkt wie ein Staubregen. Staubregen kann ein fruchtbares Land komplett verwüsten.
Dieser Staubregen aus unserer Bibelgeschichte kann die Zukunft des Pharaos und seines Volkes verwüsten. Menschen und die Tiere, die noch überlebt haben, werden befallen von Entzündungen, die zu Geschwüren führen. Alle leiden körperlich.
In dem Text aus der Lutherbibel, den wir gerade gehört haben, ist die Rede von sogenannten Blattern. Blattern ist ein alter Begriff für die Krankheit, die wir heute unter dem Namen Pocken kennen. Es war eine hoch ansteckende Viruskrankheit. Und diese Krankheit wurde von Symptomen begleitet, die einer Grippe ähneln, zum Beispiel hohes Fieber und Gliederschmerzen. Aber diese Krankheit wurde eben auch von einem sehr schweren Hautausschlag begleitet, der die Menschen völlig entstellt hat.
Für Menschen war diese Krankheit früher sehr gefährlich. Sie gilt jedoch seit über 40 Jahren als weltweit ausgerottet. Es gibt jetzt wirksame Impfungen gegen die Pocken.
Diese sechste Plage ist furchtbar für das ägyptische Volk.
Und sie versetzt den ägyptischen Priestern bzw. Zauberern den K.O.-Schlag. Die letzte Station in der Auseinandersetzung mit den Zauberern ist erreicht. Sie können nicht mehr einen Machtkampf mit dem Gott der Israeliten antreten, da es ihnen zu schlecht geht. Nun sind sie noch stumme Zeugen und müssen alles mit ansehen.
Aber auch diese Plage bringt den ägyptischen Pharao weder zur Besinnung noch zum Einlenken. Und Gott gibt Mose nun den Auftrag, den Pharao zu warnen. Bisher hat sich der ägyptische Herrscher widersetzt, doch Gott würde ihm noch eine Chance geben. Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Der Pharao soll die Macht Gottes anerkennen. In der Bibel steht, Gott sagt: Ich hätte schon meine Hand ausrecken und dich und dein Volk mit Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt wirst. Aber dazu habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in allen Landen.
Gott will damit sagen, schon jetzt hätte ich dich ausrotten können. Ich habe dich aber am Leben gelassen, um meine Macht zu erweisen. Ich bin der Boss. Du hast nicht mal die Chance, dich für oder gegen mich zu entscheiden. Ich bin der Herr deines Schicksals, deiner Gefühle, deiner Gedanken, du allmächtiger Pharao. Ich lasse dich das jetzt Stück für Stück sehen. Wie in einem Kino. All die Götter, die du anbetest, können mit mir nicht mithalten. Das zeige ich dir jetzt. Kapitel für Kapitel.
In Gottes Auftrag warnt Mose den Pharao: Morgen wird eine neue Plage kommen. Hagel. So, wie er nie zuvor dagewesen ist. Die bevorstehende Unwetterkatastrophe wird von einem Ausmaß sein, wie sie Ägypten, solange es als Volk oder als Reich bestand, noch nicht erlebt hat. Mose und Aaron warnen den Pharao: Bringe Mensch und Tier in Sicherheit. Tust du es nicht, werden alle unter dem Hagel sterben.
Die Ägypter haben jetzt die Wahl. Wer die Warnung ernst nimmt, kann sich vor Schaden bewahren. Wer sie nicht ernst nimmt, stirbt. Gott stellt die Ägypter auf eine Glaubensprobe. Er will die Ägypter nicht willkürlich vernichten, weil ihm gerade danach ist. Gott wirbt um sie. Hört auf mich. Dann werdet ihr leben.
Die siebte Plage tritt ein, so wie Mose und Aaron es vorausgesagt haben. Das wird jetzt sehr dramatisch. Wir hören mal in die Bibel rein.
Die siebente Plage, Hagel.
Da sprach der Herr zu Mose:
Recke deine Hand aus gen Himmel, dass es hagelt über ganz Ägyptenland, über Menschen, über Vieh und über alles Gewächs auf dem Felde in Ägyptenland.
Da streckte Mose seinen Stab gen Himmel, und der Herr ließ donnern und hageln, und Feuer schoss auf die Erde nieder. So ließ der Herr Hagel fallen auf Ägyptenland, und Blitze zuckten dazwischen. Und der Hagel war so schwer, wie er noch nie in ganz Ägyptenland gewesen war, seitdem die Leute dort wohnen. Und der Hagel erschlug in ganz Ägyptenland alles, was auf dem Felde war, Menschen und Vieh, und zerschlug alles Gewächs auf dem Felde und zerbrach alle Bäume auf dem Felde. Nur im Lande Goschen, wo die Israeliten waren, da hagelte es nicht.
Auf ein Zeichen des Mose bricht das Unwetter in einem nie zuvor dagewesenen Ausmaß über Ägypten herein. Blitz und Donner lassen die Menschen erzittern. Schwere Hagelkörner zerstören das Land. Diese Plage ist eine verheerende Unwetterkatastrophe.
Ägypten erlebt gerade eine völlige Umwandlung seiner klimatischen Verhältnisse.
Das klingt ein bisschen wie eine Eiszeit, oder?
Aha.
Hagel kennt ihr bestimmt. Es ist ein Niederschlag, der aus Eisklumpen besteht und meistens in warmen Jahreszeiten auftritt, zum Beispiel im Sommer. Meistens tagsüber, selten nachts. Die kleinen Eiskristalle entstehen, wenn warme Sommerlüfte auf kalte Aufwinde in den Wolken treffen und dort herumgewirbelt werden, bis sie zu schwer sind und auf die Erde fallen.
Die Hagelkörner aus Eis können mehrere Zentimeter dick werden. Manchmal werden sie sogar so groß wie Tennisbälle oder Fußbälle. Solche Hagelschauer können enorme Schäden verursachen. Vor allem in der Landwirtschaft, zum Beispiel Ernteausfälle, aber auch an Gebäuden oder Autos. Warst du schon mal in so einem richtig dicken Hagelschauer, Susanne?
Oh ja, das erinnere ich sogar ziemlich gut. Pass auf, und zwar war das letzten Sommer. Bei schönstem Sonnenschein habe ich mich mit meinen Kindern auf den Weg zu unserer Tonchefin Jennifer gemacht. Das ist kein langer Fußweg, vielleicht so 15 bis 20 Minuten. Und urplötzlich wurde der Himmel, also ich will nicht sagen schwarz, aber fast. Und erst kam so richtig starker Regen. Weißt du, wenn du innerhalb von 2 Minuten komplett bis auf die Haut durchnässt bist. Und wir waren binnen weniger Minuten nass bis auf die Haut. Und plötzlich fielen dicke, fette Hagelkörner. Und diese Hagelkörner kommen mit einer Wucht vom Himmel. Die sind wie kleine Steine. Das kann richtig gefährlich werden. Und wir sind die letzten Meter, sind wir nur gerannt. Au, 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 au. Oh, du, das tat richtig weh.
Das glaube ich.
Und weil die Hagelkörner steinhart sind, durchlöchern sie nicht selten Schaufenster und Dächer oder verletzen Menschen und Tiere. Wenn ihr in einen Hagelschauer geratet, solltet ihr sehr vorsichtig sein und so schnell wie möglich Schutz in einem Gebäude suchen. Ach Martin, irgendwie tun mir die Ägypter leid. Hoffentlich haben sich die meisten vor dem Hagelunwetter in Sicherheit gebracht.
Naja, das liegt allein beim Pharao. Hat er sein Volk gewarnt? Die Bibel erzählt uns nichts darüber. Auch interessant, Wieder werden die Israeliten von der Plage verschont.
Der Pharao scheint nun etwas weicher zu werden und bekennt sich vor Mose und Aaron tatsächlich schuldig. Ich habe mich versündigt, der Herr ist im Recht. Ich aber und mein Volk sind schuldig. Die Hagelplage trifft den Pharao tatsächlich ins Herz. Er kommt zur Einsicht in seine Schuld.
Er hat erkannt, dass das, was Gott geschehen lässt, eine Antwort auf sein eigenes Verhalten ist. Und der Pharao sagt, bitte sagt eurem Gott, er soll dem Donnern und Hageln ein Ende setzen. So will ich euch ziehen lassen, dass ihr nicht länger hier bleiben müsst.
Und Mose antwortet, okay, der Donner und der Hagel wird aufhören, weil ich meine Hände zu Gott ausbreiten werde, damit dir klar wird, dass das hier Gottes Erde ist.
Und jetzt kommt hier in der Bibel eine interessante Stelle, Susanne.
Na, sag mal.
Es hagelt ja immer noch. Und es werden zerschlagen der Flachs und die Gerste, denn die Gerste stand in Ähren und der Flachs in Blüte. Flachs und Gerste ist zerschlagen. Alles hatte vor dem Unwetter in Blüte gestanden. Jetzt ist alles hin, die ganze Ernte ist zerstört. Flachs diente den Ägyptern zur Herstellung von Leinen. Aus Gerste wurde das Brot für die Armen und Sklaven gebacken.
Und weiter steht in der Bibel, aber der Weizen und das Korn wurden nicht zerschlagen, denn es ist Spätgetreide. Weizen und Korn sind vielleicht ein bisschen beschädigt, aber zumindest ist es noch da. Denn das Spätgetreide reift 1 bis 2 Monate später. Es bleibt also noch etwas übrig.
Die Frage ist ja, für wen bleibt hier noch was übrig?
Abwarten. Gesagt, getan, Mose geht zur Stadt hinaus, breitet seine Hände aus zu Gott und Donner und Hagel hörten auf und der Regen troff nicht mehr zur Erde. Krass, oder? Ein Naturwunder nach dem anderen. Mose hält sich immer an die Abmachung. Aber der Pharao, ich mag's gar nicht sagen, wieder bleibt er stur.
Wieder verstockt sein Herz. Er hält sich nicht in die Abmachung und lässt die Israeliten immer noch nicht ziehen. Rückblickend könnte der Pharao ja all die bisherigen Plagen als einmalige Naturphänomene oder Naturkatastrophen deuten. Das Entscheidende ist, sie hören auf, sobald Gott es will.
Gott hat seine Finger im Spiel, denn in der Bibel steht, Gott sagt, ich habe sein Herz verhärtet, auf dass ich diese meine Zeichen unter ihnen tue und auf dass du verkündigst vor den Ohren deiner Kinder und deiner Kindeskinder, wie ich mit den Ägyptern verfahren bin und welche Zeichen ich unter ihnen getan habe, damit ihr wisst, ich bin der Herr. Was will diese Bibelstelle mir als Leserin sagen? Martin, was glaubst du denn?
Unsere heutige Geschichte wird in jüdischen Familien und im Gottesdienst seit Jahrtausenden erzählt. Oft wurden Juden und Jüdinnen von den Mächtigen ihrer Welt mit aller Gewalt klein gehalten, genau wie es der Pharao in unserem Text tut. Es gehörte zum Alltag, dass dieses leidende Volk von vielen unerhört blieb, dass es den sogenannten Großen egal war, ob oder wie Israel überlebt. Darum glaubten viele Juden und Jüdinnen, Gott hätte sie verlassen.
Das kann ich verstehen.
Ich auch. Die Geschichte vom Pharao erzählt unter anderem auch von einem Gott, der eben nicht ohne weiteres zu verstehen ist. Sie erzählt von einem Gott, der, auch wenn die Mächtigen dieser Welt scheinbar alles beherrschen, trotzdem mächtiger ist. Vor über 80 Jahren wurden unfassbar viele Juden und Jüdinnen ermordet. Und trotzdem beteten sie. Susanne, ich habe dir mal ein Gebet aus der Zeit mitgebracht. Es wurde von polnischen Juden und Jüdinnen gebetet. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt.
Das ist schön.
Im Moment scheint noch keine Sonne für das versklavte Volk Israel. Der Pharao scheint wirklich allmächtig zu sein. Scheint.
Die Ereignisse spitzen sich zu. Es wird immer schlimmer. Lass uns wieder in die Bibel reinhören, was jetzt passiert.
Die 8. Plage, Heuschrecken.
So gingen Mose und Aaron hinein zum Pharao und sprachen zu ihm.
So spricht der Herr, der Gott der Hebräer. Wie lange weigerst du dich, dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Weigerst du dich aber, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, so will ich morgen Heuschrecken kommen lassen. Über dein Gebiet, dass sie das Lande so bedecken, dass man von ihm nichts mehr sehen kann. Und sie sollen fressen, was euch noch übrig und verschont geblieben ist, von dem Hagel, und sollen alle Bäume kahl fressen, die wieder sprossen auf dem Felde. Und sie sollen füllen deine Häuser und die Häuser deiner Großen und aller Ägypter, wie es nicht gesehen haben deine Väter und deiner Väterväter, seit sie auf Erden waren bis auf diesen Tag.
Und er wandte sich und ging vom Pharao hinaus.
Klingt übel. Diese Warnung vor der achten Plage ist in der Bibel besonders ausführlich und dramatisch geschildert. Gott bietet dem Pharao hier erneut die Chance zur Umkehr. Noch kann der Pharao einen anderen Weg einschlagen. Tut er es nicht, sagt Mose die achte Plage voraus. Eine Heuschreckenplage von nie dagewesenem Ausmaß.
Heuschreckenschwärme. Wie sie bis heute von Zeit zu Zeit den afrikanischen Kontinent heimsuchen, sind eine der schlimmsten Gottesstrafen des Alten Testaments.
Heuschreckenplagen gibt es auch heute noch. Die Insekten fressen gnadenlos die Ernte von Bauern und der Bevölkerung. Zu den Verlusten der landwirtschaftlichen Ernte, die die Lebensgrundlage für viele Menschen bildet, kommen die Weideverluste für viele Viehhirten hinzu. Binnen Sekunden fressen die Schwärme mit abertausenden Insekten ganze Äcker und Wälder kahl. Und deswegen führen sie nicht selten, auch heute noch, zu Nahrungskatastrophen, zu Hunger und zu Armut.
Unbeirrt und unaufhaltsam bewegen sich diese Schwärme fort und vermehren sich. Von Weitem glitzert so ein Heuschreckenschwarm in der Sonne wie ein See, in dem sich das Sonnenlicht spiegelt. Die Insekten werden durch einen sanften Wind vorangetrieben. Ihre Zahl scheint unendlich. Sie nähern sich 4 bis 6 Meter über den Erdboden, und je näher sie kommen, Susanne, desto mehr entsteht der Eindruck eines Schneesturms. Die Verwüstung, die sie anrichten, ist unbeschreiblich.
Wüstenheuschrecken gehören zu den bedrohlichsten Insekten der ganzen Welt. Sie können am Tag bis zu 150 Kilometer zurücklegen und vermehren sich über Larven unglaublich schnell. Ein Heuschreckenschwarm kann an einem einzigen Tag die gleiche Menge an Nahrung aufnehmen wie etwa 35.000 Menschen. Heuschreckenschwärme waren für die Ägypter eine gut bekannte Landplage. Von den ägyptischen Bauern ist bekannt, dass sie oft Amulette trugen, die die Form einer Heuschrecke hatten.
Außerdem riefen sie einen besonderen Heuschreckengott an. Er möge seine Artgenossen von ihnen fernhalten und sie vor einer Heuschreckenplage schützen. Denn Heuschreckenplagen sind nicht nur furchterregend, sondern auch existenzbedrohend.
So, zurück zu unserer Bibelgeschichte. Noch sind keine Heuschrecken da. Und jetzt passiert etwas Neues, passt auf. Denn die Großen des Pharao, Verwalter und Berater, gehen nun zum Pharao und beschwören ihn. Wie lange soll das so weitergehen? Lass die Leute endlich ziehen und ihrem Gott opfern. Gib die Hebräer frei. Ihr Gott ist zu mächtig für uns. Siehst du, Pharao, denn nicht, dass alles eingetreten ist, was Mose angekündigt hat? Jetzt droht er mit Heuschreckenschwärmen. Wenn Mose dich gebeten hat, lass mein Volk ziehen, und du es nicht hast ziehen lassen, dann haben schreckliche Plagen unser Volk und unser Land getroffen. Und zwar genau so, wie Mose es angekündigt hat. Pharao, schau aus dem Fenster. Wie sieht dann dein Palastgarten aus? Nichts grünt mehr. Und schlimmer noch für unser Volk. Was wird mit den Fruchtbäumen, den wogenden Kornfeldern und den Wiesen Ägyptens geschehen? Die Bäume werden abgefressen, alles Grün wird verschwinden, der Ackerboden ist schon jetzt kahl und rissig. Kein Vieh ist zu sehen. Nur ein paar magere Hühner scharren im Sand. Nirgends wächst etwas in Ägypten, außer im Lande Goschen, wo die Hebräer leben. Dort weiden Schafe. Die Bäume hängen voller Früchte, in den Gärten wächst Gemüse. Ach, hätten wir nie Bekanntschaft mit diesem Gott gemacht. Nun haben wir seine Macht zu spüren bekommen. Weil wir seinem Wort nicht gehorcht haben, hat er uns gestraft. Pharao, wir bitten dich, lass nun die Hebräer fortziehen, wie es ihr Gott fordert, damit wir nicht verderben. Wer weiß, wohin das alles führen wird? Was, wenn Ägypten untergeht? Es ist das erste Mal, dass sich die Untergebenen des Pharao melden.
Die Diener mahnen ihren Herrscher zur Einsicht. Sie nehmen die Ankündigung des Mose ernst, sie glauben ihm. Sie versuchen noch, die Katastrophe abzuwenden und den Pharao umzustimmen. In den Plagen, die Schlag auf Schlag folgen, sehen die Berater des Pharao eine Falle, die irgendwann einmal endgültig zuschnappen wird.
Und deshalb versuchen die königlichen Berater, den Herrscher dazu zu bewegen, die Israeliten endlich ziehen zu lassen, damit sie ihrem Gott opfern können.
Und tatsächlich geht der Pharao auf den Rat seiner Diener ein. Mose und Aaron werden wieder vor den Pharao gebracht. Es soll neu verhandelt werden.
Unser Mose tut mir ja auch irgendwie leid, Martin. Ich meine, überleg mal, wie schwierig und undankbar seine Rolle hier in der ganzen Geschichte ist. Er hat einen Menschen umgebracht, wird dann zum Flüchtling und dann auf einmal zum Propheten.
Ja.
Er ist ein Mann Gottes, aber er ringt mit Gott, ständig. Er zweifelt, zögert, bittet. Und das ist so menschlich, so sympathisch. Er soll ein Held sein, einer, der allen vorangeht. Er ist aber auch oft einsam und verzweifelt. Ein Held mit Ecken und Kanten.
Stimmt. Und damit ist er ja nicht allein. Susanne, denk mal an all die anderen biblischen Figuren, die ihr hier schon im Podcast besprochen habt. Abraham, der große Erzvater, stand vor so großen Prüfungen.
Oder Jakob, der betrügt und dann selbst betrogen wird.
Genau. All das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Gehört zu den Grundzügen alttestamentlicher Erzählung, Unsicherheit, Restrisiko. Und dennoch überwiegt das Positive. Gottes Wege sind verschlungen, aber nicht ohne Ziel. Gott erwählt nicht das Perfekte oder Fehlerlose, sondern das Schwache, Normale, das Alltägliche. Das Alte Testament zeichnet in seinen Hauptpersonen keine heile oder heilige Welt. Niemand ist perfekt. Nicht einmal dieser unvergleichliche Mose. Die sind so wie wir.
Mose muss Zeichen und Wunder vollbringen. Also ich muss das nie, Martin. Ein Volk soll er anführen. Immer ist er der Überbringer schlechter Nachrichten. Ständig muss er Streit schlichten. Und er muss vermitteln. Zwischen dem unnachgiebigen Pharao und Gott, der ja ehrlicherweise auch nicht nachgeben will.
Stimmt.
Zwischen dem Pharao und dem mürrischen Volk Israel, zwischen Gott und dem Volk Israel. Das ist keine leichte Aufgabe. Immer bewegt er sich zwischen den Fronten. Das scheint mir ganz schön viel auf einmal.
Ja.
Also wirklich neidisch bin ich nicht auf seine Rolle.
Ich glaube auch nicht, dass Mose darauf vorbereitet war. In der Bibel klagen ja viele Menschen, dass sie nicht tun können, was Gott von ihnen verlangt. Weil sie zu jung sind zum Beispiel oder weil sie glauben, dass sie ganz sicher scheitern werden. Und interessanterweise wählt Gott immer gerade die aus, denen man eigentlich überhaupt nicht zutraut. Wusstest du, dass manche behaupten, Mose hätte gestottert oder wäre schwerhörig gewesen?
Ach echt? Nee, das wusste ich nicht. Also wenn das stimmen würde, wäre es ja noch viel schwieriger für unseren Mose, mit einem mächtigen Pharao zu verhandeln.
Würde man so einem gar nicht zutrauen, oder?
Nee.
Aber gerade darin zeigt sich in den biblischen Geschichten Gottes Macht. Er wirkt eben nicht durch die schönen, starken Redegewandten, sondern durch die, die alle Welt für schwach hält. Mose scheint jedoch ziemlichen Eindruck gemacht zu haben auf diesen mächtigen Herrscher.
Genau. Denn jetzt sagt der Pharao: Okay, Leute, zieht los und dient eurem Gott. Aber sag mal, wer von euch soll denn jetzt genau losgehen? Und Mose sagt: Na, wir alle. Jung und alt, Söhne und Töchter, Schafe und Rinder, denn wir haben ein Fest des Herrn. Und der Pharao antwortet: Nichts da. Ihr habt Böses vor. Nur die Männer dürfen ziehen und eurem Gott dienen. Das wollt ihr doch, oder etwa nicht? Wieder scheint der Pharao einzulenken, aber er will eine Garantie dafür, dass das Volk wieder zurückkehrt.
Opfer darzubringen war in Israel, wie in der ganzen alten Welt, Männersache. In der Tat ging es von Anfang an um die Erlaubnis für ein Opferfest und nicht offen um die bedingungslose Entlassung des Volkes Israel aus dem Dienst des Pharao. Und genau an der Frage, Susanne, wem das Volk dienen soll, kommt es zur Machtprobe. Beide, der Pharao und Gott, kämpfen um das Volk Israel. Der Pharao mit seiner weltlichen Macht und Gott mit einer Macht, die alles Menschliche übersteigt.
Der Pharao spielt noch einmal seine Macht aus. Er beschränkt seine Reiseerlaubnis auf die Männer. Er ist argwöhnisch, dass die Israeliten etwas vorhaben, was in seinen Augen böse ist. Aber so wird es nichts. Mit diesem Kompromiss ist Gott nicht einverstanden.
Gott bleibt auf der Seite der Menschen, die scheinbar schwach sind.
Gott schickt Mose los, und was Mose nun tun soll, davon erzählt uns die Bibel. Wir hören noch einmal rein.
Da sprach der Herr zu Mose:
Recke deine Hand über Ägyptenland, dass Heuschrecken auf Ägyptenland kommen und alles auffressen, was im Lande wächst, alles, was der Hagel übrig gelassen hat.
Mose streckte seinen Stab über Ägyptenland, und der Herr trieb einen Ostwind ins Lande, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und am Morgen führte der Ostwind die Heuschrecken herbei. Und sie kamen über ganz Ägyptenland und ließen sich nieder überall in Ägypten, so viele wie nie zuvor gewesen sind, noch hinfort sein werden. Denn sie bedeckten den Boden des ganzen Landes, und das Land wurde finster. Und sie fraßen alles, was im Lande wuchs, und alle Früchte auf den Bäumen, die der Hagel übrig gelassen hatte, und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und auf dem Felde in ganz Ägyptenland.
Ostwind kommt auf und führt Heuschrecken herbei. So viele wie nie zuvor gewesen sind, noch je wieder da sein werden. Sie bedecken den Erdboden und verdunkeln den Himmel. Sie vernichten restlos alles, was durch den Hagelschlag noch an Vegetation übrig geblieben war. Sie fressen jede Frucht, jedes Blatt, jeden Halm, einfach alles. Nichts lassen sie übrig. Es ist eine Naturkatastrophe.
Was bleibt, ist eine drohende Hungersnot. Die Heuschreckenplage hat alles vernichtet, was vom Pharao noch als Überlebenschance gedeutet werden könnte.
Der Pharao lässt nun Mose und Aaron rufen und er fleht. Es tut mir echt leid. Ich habe mich versündigt. An euch und eurem Gott, bitte entschuldigt nur noch dieses eine Mal. Bitte nehmt die Heuschrecken wieder fort.
Obwohl der Pharao gar nicht verspricht, das Volk Israel ziehen zu lassen, betet Mose. Gott lässt einen Westwind aufkommen, die Heuschrecken landen im Schilfmeer, keine einzige bleibt übrig.
Die Heuschreckenplage ist vorüber. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er die Israeliten nicht ziehen ließ. Es kommt was unweigerlich kommen muss. Die Plage Nummer 9.
Die 9. Plage, Finsternis. Da sprach der Herr zu Mose:
Recke deine Hand gen Himmel, dass eine solche Finsternis werde in Ägyptenland, dass man sie greifen kann.
Und Mose reckte seine Hand gen Himmel. Da ward eine so dicke Finsternis in ganz Ägyptenland, 3 Tage lang, dass niemand den anderen sah, noch weggehen konnte von dem Ort, wo er gerade war. 3 Tage lang. Aber bei allen Israeliten war es Licht in ihren Wohnungen.
Drei Tage lang ist es finster. Die Sonne ist verschwunden. Man sieht keinen Meter weit. Und jeder muss da bleiben, wo er gerade ist.
Verglichen mit Hagel und Heuschrecken könnte die Finsternis als eine geringe Plage erscheinen. Sie richtet ja keinen Schaden an. Nichts wird zerstört, niemand leidet körperlich, aber für die Ägypter ist diese Plage bedrohlicher als alle bisher erlebten.
Diese Finsternis wird in unserem Bibeltext von einer gewöhnlichen Nacht bedeutsam unterschieden. Man kann sie greifen. Sie ist dick. Und sie legt den gesamten Menschen in einen Bann, dass niemand den anderen sah, noch weggehen konnte von dem Ort, wo er gerade war. Finsternis, das wussten auch die Ägypter, bedeutet Unheil. Dunkelheit gehört zum Bereich der chaotischen, unheimlichen Mächte.
Finsternis erinnert an den Chaoszustand vor der Schöpfung, Susanne. Gott wirft die Ägypter zurück ins Chaos, in die Finsternis. Er zieht die Sonne ein. Mit dieser Finsternis löscht Gott sogar den höchsten Gott der Ägypter, den Sonnengott Re, für 3 Tage aus.
Und wenn die Sonne 3 Tage nicht scheint,
hat das ägyptische Volk das Letzte verloren, was ihm noch blieb. Die Hoffnung auf einen Sonnengott, der sie vielleicht noch aus ihrem Elend retten könnte. Und wieder ein Showdown. Der Gott Israels ist stärker als alles, was Ägypten bieten kann.
Also diese Finsternis muss schlimm sein für das ägyptische Volk, Martin.
Ja.
Vielleicht wissen sie ja gar nichts von all den Verhandlungen zwischen Mose und Aaron und ihrem Pharao und dem Gott der Israeliten. Auf einmal wird's zappenduster und niemand im Volk weiß warum.
Kann schon sein. Die Bibel erzählt uns nichts darüber.
Du, es gibt ja so eine schöne Gedichtzeile von der jüdischen Dichterin Mascha Kaleko. Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond. Ich kann nachts manchmal nicht einschlafen. Kennst du das auch, Martin?
Ziemlich gut sogar.
Na, weil die Dunkelheit und die Stille der Nacht mich auf mich selbst zurückwirft. In der Dunkelheit und in der Stille der Nacht bin ich mit meinen Gedanken alleine. Dunkelheit bringt manchmal dunkle Gedanken mit sich. Zweifel oder Unruhe. Und der Kopf will einfach nicht stillstehen. Er rattert und rattert. Aber das Dunkel ist eben nicht alles.
Das weiß Mascha Kaleko.
Ja, das glaube ich auch. Die Sterne und der Mond stehen für die Lichter, die es auch gibt im Leben. Gute Gedanken, kleine Dinge, über die ich mich freuen kann. Das sind kleine Hoffnungslichter. Auch Menschen können Hoffnungslichter sein. Und das tröstet. Auch nachts muss nicht alles nur dunkel sein.
Weißt du, was ich mache, wenn ich nicht einschlafen kann, weil ich manchmal Angst oder Sorgen habe?
Na, das musst du mir verraten.
Ich bete. Das ist für mich viel besser, als mich stundenlang darüber zu ärgern, dass ich seit Stunden nicht schlafen kann. Ich erzähle Gott, worüber ich mich freuen kann. Und alles andere auch. Alles, was für mich dunkel ist. In meinem Gebet zu Gott kann ich ja ehrlich sein.
So richtig ehrlich, Martin?
Hm?
Kann ich das sagen, was ich niemandem sonst sagen würde?
Alles, Susanne. Und das Schöne ist, das bleibt zwischen mir und Gott.
Das ist ein schöner Gedanke.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mose auch nach jedem Rückschlag mit Gott gesprochen hat. Davon erzählt ja auch unsere Bibelgeschichte. Wie hast du neulich so schön gesagt, die beiden hatten eine Standleitung. Hätte Mose nicht mit Gott gesprochen, ich glaube, der hätte schon nach den Fröschen aufgehört, immer und immer wieder beim Pharao vorzusprechen.
Ja, das kann sein. Es ist also dunkel in Ägypten. Aber in dem Bibeltext haben wir ja gerade gehört, es ist nicht alles dunkel in Ägypten. Beim Volk Israel leuchtet ein Licht. Unsere Geschichte ist ein langer Kampf. Immer wieder bittet das Volk Israel den ägyptischen Herrscher um Freiheit. Doch immer wieder werden sie betrogen. Dem Pharao scheint es unmöglich, seine Macht abzugeben und Mitgefühl zu entwickeln. Er erklärt das Volk Israel zu einem Nichts, ohne Menschenrechte oder Völkerrechte.
Dieser Freiheitskampf, Susanne, ist noch nicht zu Ende.
Nein, das ist er nicht. Aber wir kommen für heute zum Ende.
Was wird nach der Finsternis in Ägypten geschehen?
Wie es mit Mose und dem Volk Israel weitergeht, davon erzählen wir euch in unserer nächsten Folge, hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf. Heute zu Gast Martin Hofmann. Bibelzitate gelesen von Ida Lindenberg und Jakob Meinertz. Produziert von Jennifer Lindenberg.